This podcast is brought to you by LMU Munich.
Hallo zusammen. Heute beschäftigen wir uns mit einer Aufgabe, in der es um Zylinderkoordinaten und Geschwindigkeit kinetischer Energie und Drehimpuls eines Punktteilchens geht, die wir in Zylinderkoordinaten ausdrücken wollen. Lasst uns erstmal schauen, wie die Zylinderkoordinaten definiert sind. Hier auf der rechten Seite habe ich eine Skizze und die kartesischen Koordinaten eines Punktes mit Ortsvektor r sind schon eingetragen. Ich habe hier die kartesische Koordinate z und die ist hier in blau. Die kartesische Koordinate x, die ist in gelb und die kartesische Koordinate y, die ist in orange. Wenn ich die z-Koordinate abziehe und diesen Vektor r in die xy-Ebene runterprojiziere, dann habe ich diesen Vektor, der hier grün eingetragen ist. In kartesischen Koordinaten ist auch der durch die Koordinaten x und y ausgedrückt. Jetzt in Zylinderkoordinaten wollen wir diesen Vektor in Polarkoordinaten ausdrücken. Also wir parametrisieren quasi die xy-Ebene in Polarkoordinaten und die sind euch ja schon bekannt. Wir haben die radiale Polarkoordinate Rho, das ist diese hier, die Länge von dem Vektor in der xy-Ebene. Und wir haben den Polarwinkel Phi. Und das ist also der Winkel, der von der positiven x-Achse losgeht und gegen den Uhrzeigersinn läuft. Lasst uns jetzt eine Verbindung herstellen zwischen den kartesischen und den Zylinderkoordinaten. Ich werde in Zukunft die kartesischen Koordinaten und alles, was damit zusammenhängt, schwarz schreiben und Zylinderkoordinaten grau. Das wird sich als nützlich erweisen, wie wir später sehen werden. Erstmal sollten wir feststellen, dass hier unten ein rechtwinkliges Dreieck zu sehen ist, mit dem rechten Winkel hier. Und dann können wir die Definition von Sinus und Cosinus verwenden, um die kartesischen Koordinaten x und y herauszufinden. Der Cosinus des Winkels Phi ist gleich der Ankathete zur Hypotenuse, also x zu Rho. Und der Sinus des Winkels Phi ist die Gegenkathete, also die Koordinate y, im Verhältnis zur Hypotenuse Rho. Das heißt, wenn ich das nach y auflöse, dann bekomme ich Rho Sinus Phi und nach x aufgelöst bekomme ich Rho Cosinus Phi. Das kann ich hier oben in meinen Koordinatenvektor r eintragen. Ich habe also Rho Cosinus Phi, Rho Sinus Phi und die Koordinate z bleibt einfach z. Hier oben habe ich das in Tupelnotation geschrieben und ich kann das gleiche nochmal schreiben in Basisvektornotation. Das mache ich hier unten. Mein x ist also Rho Cosinus Phi. Aber ihr seht, der Basisvektor ist weiterhin ex von den kartesischen Koordinaten. Den schreibe ich also schwarz und genauso gehe ich weiter vor. Ihr seht, wir haben also einen Koordinatenwechsel gemacht, aber noch keinen Basiswechsel. Wir wissen ja auch noch gar nicht, wie die Basisvektoren der Zylinderkoordinaten aussehen. Und das ist das Erste, was wir bei dieser Aufgabe machen sollten. Wir berechnen das lokale Dreibein, das sind einfach die Basisvektoren, die an einem Punkt drangehängt sind. Nachdem die Richtung der Basisvektoren vom Punkt im Koordinatensystem abhängt, wie wir später sehen werden, wird dieses lokale Dreibein eben an jedem Punkt anders aussehen. Hier unten habe ich die Formeln aufgeschrieben, die die Basisvektoren definieren. Als erstes berechnet man v, den Geschwindigkeitsvektor in Richtung einer Koordinate yi. Yi sind unsere neuen Koordinaten, die Zylinderkoordinaten. Diese Geschwindigkeit ist einfach die Ableitung des Ortsvektors nach der betreffenden Koordinate. Das heißt, dieser Vektor gibt mir an, wie schnell verändert sich der Ortsvektor entlang dieser Koordinate. Als nächstes berechne ich die Norm dieser Geschwindigkeit, weil ich möchte diese Geschwindigkeit normieren, damit meine Basis normiert ist. Und schließlich den Basisvektor berechne ich, indem ich den Geschwindigkeitsvektor durch seine Norm teile, also normiere. Lasst uns das für die drei Zylinderkoordinaten durchführen. Lasst uns anfangen mit dem Geschwindigkeitsvektor. Ich habe also erstmal den Geschwindigkeitsvektor für die Koordinate Rho und dafür nehme ich also den Ortsvektor hier oben, parametrisiert durch die Zylinderkoordinaten und leite ihn nach Rho ab. Und das Rho kommt in den ersten beiden Summanden vor und fällt durch das Ableiten weg. Der dritte Summand ist eine Konstante in Rho, fällt also ganz weg. Das heißt, ich erhalte das hier. Das gleiche können wir auch in Tupelnotation schreiben, die euch vielleicht etwas geläufiger ist. Hier ist mein Vektor in Tupelnotation und auch hier leite ich komponentenweise nach Rho ab und bekomme also genau die gleichen Einträge, wie ich sie oben schon an den Basisvektoren stehen habe. Cosinus Phi, Sinus Phi und 0. Lasst uns das gleich für den Geschwindigkeitsvektor in Richtung Phi durchführen. Diesmal leite ich nach Phi ab, das heißt, der letzte Summand fällt mir wieder weg und bei den ersten beiden Summanden muss ich die trigonometrischen Funktionen nach Phi ableiten. Also bekomme ich diesen Vektor hier. Und das gleiche nochmal in Tupelnotation. So, lasst uns diese beiden schon mal normieren. Wir brauchen also den Absolutbetrag von diesen Vektoren und der ist also x-Komponente ins Quadrat plus y-Komponente ins Quadrat und dann die Wurzel daraus. Jetzt weiß ich, dass Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat gerade 1 ist, die Wurzel daraus ist weiterhin 1, das heißt, die Norm meines Geschwindigkeitsvektors ist 1, ich muss ihn also nicht normieren und kann ihn einfach übernehmen. Das gleiche mache ich hier für die Norm des Geschwindigkeitsvektors in Phi-Richtung und bekomme diesmal die Wurzel aus Rho Sinus Phi Quadrat, also Rho Quadrat Sinus Quadrat Phi, plus die y-Komponente ist Rho Quadrat Cosinus Quadrat Phi. Und diesmal, wenn ich Rho Quadrat ausklammere, dann habe ich Rho Quadrat mal 1, Wurzel aus Rho Quadrat ist Rho, das heißt meine Norm ist jetzt Rho. Dieser Vektor ist also nicht normiert, also muss ich meinen Geschwindigkeitsvektor hier oben durch Rho teilen, um ihn zu normieren und bekomme folgenden Basisvektor in Phi-Richtung, diesen hier. Also das Rho ist durch das Normieren weggefallen. Und dann fehlt uns nur noch der letzte Basisvektor, der Vektor in Richtung Z, aber der ist sehr einfach, wenn ihr euch anschaut. Der Ortsvektor sieht so aus, das Z kommt nur im letzten Summanden vor, fällt beim Ableiten weg, das heißt, es bleibt mir nach dem Ableiten nur noch dieser Basisvektor EZ stehen. Und seine Norm, weil das ein kartesischer Basisvektor ist, wir wissen, die kartesischen Basisvektoren sind orthonormal, also ist die Norm 1. Das heißt, zu normieren gibt es da auch nichts. Jetzt, wo wir die Basisvektoren der Zylinderkoordinaten aufgeschrieben haben, können wir versuchen, den Ortsvektor in Zylinderbasis aufzuschreiben. Also gehen wir nochmal nach oben. Wenn ihr euch den Ortsvektor hier anschaut, dann stellt ihr fest, Rho Cosinus Phi mal Ex plus Rho Sinus Phi mal Ey ist nichts anderes wie Rho mal diesen Basisvektor in Richtung Rho. Das heißt, ich kann schreiben, Rho e Rho für die ersten beiden Summanden plus Z e Z. Z ist ja auch eine Koordinate der Zylinderkoordinaten und e Z gibt es da auch als Basisvektor. Das heißt, jetzt habe ich meinen Ortsvektor vollständig in Zylinderkoordinaten und auch Zylinderbasis umgeschrieben. Man kann das auch in Tupelnotation machen, das kann aber zu Problemen führen. Ich schreibe es trotzdem mal hin. Aber wir werden später sehen, dass das eigentlich keine gute Notation ist. Also das würde dann so aussehen. Ich habe in Richtung Rho, meinem ersten Basisvektor, die Komponente Rho. In Richtung Phi habe ich nichts, da habe ich also eine 0. Und in Richtung Z habe ich Z. Das heißt, das hier wäre diese Tupelnotation. Wie gesagt, die ist ungut. Bitte nicht verwenden, wir werden später sehen, warum. Eine wichtige Erkenntnis ist aber hier, beim Ortsvektor habe ich keinen Anteil in Phi Richtung. Ist ja auch klar, ich starte ja bei der 0 und laufe zu irgendeinem Punkt. Dafür muss ich einmal radial nach außen gehen, entlang Rho-Richtung und dann nach oben gehen, entlang Z-Richtung. Aber ich habe hier keinen Anteil, der mich irgendwie um die Z-Achse herum dreht. Okay. Lasst uns noch diese Basisvektoren in das Koordinatensystem einzeichnen, damit wir sehen, wie dieses lokale Dreibein eigentlich aussieht. Der Z-Basisvektor zeigt nach oben. Das ist EZ. Der Rho-Richtungsvektor zeigt radial nach außen. Also ihr seht Cosinus Phi, Sinus Phi und 0. Er liegt in der XY-Ebene und zeigt genau nach außen. Der sieht also so aus. Und schließlich bleibt uns noch der Basisvektor E Phi. Der sieht so aus. Und wenn ihr euch überlegt, wie das eigentlich ausschaut, er geht um die Z-Achse herum. Also wenn ich hier so einen Kreis einzeichne, also einen Kreis von konstantem Rho und Z, dann geht er tangential zu diesem Kreis gegen den Uhrzeigersinn um die Z-Achse herum. Und das ist ja genau die Richtung, in der sich der Winkel Phi verändert, von der positiven X-Achse gegen den Uhrzeigersinn. Okay, jetzt prüfen wir, ob diese neuen Basisvektoren tatsächlich orthonormal sind, genauso wie es von den kartesischen Koordinaten gewohnt sind. Die Normierung brauchen wir nicht zu prüfen, denn wir haben ja unsere Basisvektoren normiert. Das heißt, es bleibt Orthogonalität zu prüfen. Und wir starten also mit zwei von ihnen, eRho und ePhi, einmal in Basisnotation und wir bilden das Skalarprodukt. Und ihr seht, es überleben nur die Terme, wo ex auf ex kommt, weil wenn ex Skalar multipliziert mit ey wird, bekomme ich eine 0. Denn die kartesischen Basisvektoren sind ja orthogonal. Das bedeutet, ich habe einmal diesen Beitrag und der gibt mir also minus Sinus Phi mal Cosinus Phi. Und ex mal ex ist 1, weil die kartesischen Basisvektoren normiert sind. Und ich habe diesen Eintrag, wo ey auf ey kommt. Die beiden Basisvektoren geben mir auch wieder 1 und die Vorfaktoren geben mir plus Sinus Phi Cosinus Phi. Und ihr seht, die beiden Summanden heben sich genau weg und ich bekomme eine 0. Das bedeutet, eRho und ePhi sind orthogonal zueinander. Das gleiche kann ich hier in der Tupelnotation machen. Aus der ersten Komponente bekomme ich Cosinus Phi mal minus Sinus Phi plus aus der zweiten Komponente Sinus Phi Cosinus Phi und das ist genau das gleiche wie vorher, hebt sich weg zu 0. Und das gleiche machen wir für die anderen beiden Pärchen, eRho mit EZ. Das geht sehr einfach, weil in eRho stecken nur EX und EY drin und EZ ist orthogonal zu beiden, das heißt, ich kriege sofort eine 0. In Tupelnotation sieht man das auch ganz gut, ich bekomme in jeder Komponente irgendwo eine 0, das heißt, da kommt 0 raus. Bei ePhi und EZ genau das gleiche Spielchen. ePhi liegt komplett in der XY-Ebene, also bekomme ich hier im Skalarprodukt mit EZ eine 0. Das bedeutet, die neue Basis ist tatsächlich orthogonal und sie ist normiert, also eine Orthonormalbasis. Teilaufgabe B. Hier sollen wir die Kreuzprodukte von beliebigen zwei Basisvektoren berechnen und überprüfen, dass ein Kreuzprodukt zweier Basisvektoren den dritten Basisvektor gibt, und zwar mit einem Vorzeichen, so dass es sich um ein Rechtssystem handelt. Wir werden gleich sehen, was das bedeutet. Starten wir wieder mit Rho und Phi und schauen, welche Summanden hier beitragen, wenn wir die Klammer auflösen. Und wir sehen, ex Kreuz ex, diesmal haben wir hier das Kreuzprodukt, gibt 0, weil das Kreuzprodukt zweier gleicher oder kollinearer Vektoren gibt 0. Das bedeutet, diesmal tragen nur die Terme bei, wo unterschiedliche Basisvektoren aufeinander kommen. Also ex mit ey. Und das gibt uns EZ, weil die euklidischen Koordinaten ein Rechtssystem sind. Das bedeutet, das kann ich mir hier oben aufschreiben, x, y, z. Wenn ich hier zyklisch rumgehe, dann habe ich x kreuz y gibt z mit einem Plus. Und y kreuz z gibt x auch wieder mit einem Plus. Wenn ich aber antizyklisch vorgehe, also zum Beispiel das Produkt habe ey kreuz ex, also umgekehrt, dann bekomme ich minus ez. Also antizyklisch kriege ich ein Minus. Das bedeutet ein Rechtssystem. Rechtsrum kriege ich ein Plus. Lasst uns jetzt diese Klammern ausmultiplizieren. Ex kreuz ey gibt mir ez und die Vorfaktoren geben mir Cosinus Quadrat von Phi. Und die anderen beiden Summanden, die noch beitragen, das sind diese beiden, wo ey auf ex kommt. Da habe ich als Vorfaktor minus Sinus mal Sinus ist minus Sinus Quadrat von Phi. Und ey mal ex, da sind wir in diesem antizyklischen Fall, das gibt mir minus ez. Die beiden Vorzeichen im zweiten Term heben sich weg, also bekomme ich insgesamt Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat mal ez. Das ist nichts anderes wie 1 mal ez. Das gleiche kann ich in Tupelnotation machen. Ihr seht, ich habe in der dritten Komponente jeweils eine 0. Das heißt, im Kreuzprodukt werde ich nur in der dritten Komponente einen nicht verschwindenden Beitrag haben. Und dieser Beitrag wird sein Cosinus mal Cosinus ist Cosinus Quadrat Phi minus Sinus mal Minus Sinus ist also plus Sinus Quadrat mal Phi und in den anderen Komponenten werde ich eine 0 erhalten. Und auch hier bekomme ich 0, 0 und 1 und das ist genau mein Basisvektor in Richtung z. Okay, genauso gehen wir vor bei den anderen beiden Pärchen. Hier tragen beide Summanden bei, ex kreuz ez. Das ist wieder antizyklisch, da bekomme ich ein Minus. Minus ey mal Minus Sinus ist plus Sinus phi ey. Und im zweiten Summanden habe ich ey kreuz ez. Das ist zyklisch, ich bekomme also ex und ein Cosinus. Und das erkennen wir wieder, das ist nichts anderes wie unser Basisvektor e rho hier oben. Das gleiche könnten wir auch in Tupelschreibweise machen und bekommen das gleiche Ergebnis. Auch diesen Basisvektor identifizieren wir als rho. Es ist wichtig, dass ihr die Basisvektoren der Koordinatensysteme, die ihr kennenlernt, also polare, Zylinder und sphärische Koordinaten, erkennen könnt, wenn ihr sie seht. Wie ihr seht, ist das sehr hilfreich. Und schließlich das dritte Pärchen, ez mal rho. Ez kreuz ex ist zyklisch, das heißt, ich bekomme plus ey mal Cosinus Phi. Und beim zweiten habe ich Sinus Phi mal EZ kreuz EY. Das ist antizyklisch, also bekomme ich minus EX. Ich korrigiere das Vorzeichen, minus EX. Ja, und auch das finden wir hier oben, das ist genau unser EFI. Und das gleiche in Tupelnotation. Und auch diesen Vektor in Tupelnotation erkennen wir wieder. Das ist genau der Vektor ephi. Teilaufgabe C. Hier sollen wir die Geschwindigkeit eines Punktteilchens berechnen, deren Ortskoordinate vom Vektor r abhängt. Die Geschwindigkeit eines Teilchens ist die Ableitung seines Ortsvektors nach der Zeit t. Nachdem aber der Ortsvektor hier von drei Argumenten abhängt, den drei Zylinderkoordinaten Rho, Phi und Z, müssen wir nach der Kettenregel vorgehen. Wir nehmen an, dass die drei Koordinaten natürlich selbst wieder von der Zeit abhängen, wenn das Teilchen sich durch den Raum bewegt. Und wir benutzen also die Kettenregel, differenzieren also R erstmal über Rho nach T, dann über Phi und differenzieren nach und schließlich über Z und differenzieren nach. Es gibt diese Kurznotation für partielle Ableitungen. Die geht so, dass man statt del, del Variable, del und dann die Variable als Index hinschreibt. Also kürze ich die Notation mal ein bisschen ab und habe del Rho von R und d Rho dt, die totale Ableitung nach der Zeit. Dafür gibt es auch eine Kurzschreibweise. Die ist einfach Rho Punkt. Also ein Punkt steht für die Ableitung nach der Zeit. Und genauso mache ich das bei den anderen beiden Summanden. Und jetzt können wir natürlich hergehen, unseren Ortsvektor r explizit einsetzen, nach den drei Koordinaten ableiten und die Ableitung hier einsetzen. Aber, wenn ihr euch erinnert, in der Aufgabe a, wo wir die Basisvektoren berechnet haben, mussten wir genau das tun. Die Ableitung von dem Ortsvektor nach einer der Koordinaten ist der Geschwindigkeitsvektor, die Änderung des Vektors entlang dieser Koordinate. Und bei den normierten Basisvektoren waren die Geschwindigkeiten auch gleich den Basisvektoren, das heißt Vrho ist einfach nur Erho und Vz ist einfach nur Ez. Und bei Vphi, da war die Norm gleich Rho, das heißt Vphi ist Rho mal diesen normierten Basisvektor in Phi-Richtung. Und diese Ergebnisse können wir hier einfach weiterverwenden. Wir brauchen also hier Vrho, hier Vphi und hier Vz. Das setzen wir also ein und bekommen Rho Punkt mal Vrho, und das ist dabei Erho, plus Phi Punkt mal Vphi, und das ist aber Rho mal Ephi, und schließlich Z Punkt mal Vz, und Vz ist dabei Ez. Und schon haben wir die Geschwindigkeit des Punktteilchens ausgedrückt in neuen Koordinaten und auch in der neuen Basis. Eine Sache, die ich euch noch zeigen möchte, ist die Darstellung dieser Geschwindigkeit hier in Tupelnotation. Die habe ich hier unten vorbereitet. Ihr seht, ich kann diese Vorfaktoren vor den Basisvektoren in so ein Tupel schreiben, Rho Punkt, Rho Phi Punkt und Z Punkt, und ich habe wieder die Tupelklammern grau gemacht, weil das andeuten soll, dass dieser Tupel genau das hier bedeutet, dass die Basisvektoren hinter den Einträgen, also die Zylinderbasisvektoren sind. Und ihr seht, hier in dieser Darstellung habe ich Zylinderkoordinaten im Spiel, Rho, Phi und Z, und natürlich auch die Basis ist die von den Zylinderkoordinaten. Den gleichen Vektor kann ich auch in Zylinderkoordinaten, aber in der kartesischen Basis hinschreiben. Das habe ich hier unten getan. Dafür habe ich Erho in kartesischer Basis aufgeschrieben. Ihr seht die schwarzen Klammern, die stehen für die kartesische Basis. Und wenn ich jetzt meine Vektoren zusammenziehe, bekomme ich dieses hier. Sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Aber diesmal stehen meine Vektorklammern für die kartesische Basis. Warum ist also diese Notation hier oben mit den grauen Klammern etwas unschön? Naja, weil man gerne vergisst, was hinter diesen Klammern eigentlich steckt. Und wenn ihr euch erinnert, wie der Ortsvektor in dieser Notation ausgesehen hat, der sah so aus. Also es gab einen Beitrag in Rho-Richtung, in Z-Richtung und in Phi-Richtung gab es aber keinen. Und ihr seht, wenn ich jetzt dieses R in der Schreibweise hier nach der Zeit ableiten würde, würde ich erwarten, d rho dt gibt mir rho Punkt, dz dt gibt mir z Punkt, aber diese 0, da erwarte ich nicht, dass da auf einmal rho mal phi Punkt rausspringt. Und das kam daher, dass die Basisvektoren selbst von der Zeit abhängig sind. Und das muss man berücksichtigen, wenn man in krummlinigen Koordinaten arbeitet. Da hängt typischerweise die Basis selbst vom Ort ab. Und deshalb würde ich euch raten, auf diese Notation hier zu verzichten und lieber die Basisvektornotation verwenden, wie sie auch in der Musterlösung verwendet wurde. Teilaufgabe D. Hier wollen wir die kinetische Energie des Punktteilchens berechnen, 1/2 mv². Und V habe ich hier oben aufgeschrieben, das ist die Formel, die wir soeben in der Teilaufgabe C hergeleitet haben. Also setzen wir V ein und jetzt geht es nur noch darum, dieses Quadrat hier auszumultiplizieren. Und das Tolle ist, dass wir ja wissen, dass die Zylinderkoordinatenbasis orthonormiert ist. Und das bedeutet, immer wenn ein Basisvektor auf einen anderen Basisvektor kommt, kriegen wir eine 0. Und wenn er auf sich selbst kommt, kriegen wir eine 1. Das heißt, wir können so vorgehen wie im kartesischen Fall, nämlich der erste Term mal sich selbst gibt mir rho Punkt Quadrat mal e rho mal sich selbst ist 1 plus rho Quadrat phi Punkt Quadrat und e phi ins Quadrat gibt 1 plus schließlich z Punkt Quadrat und ez mal ez ist auch wieder 1. Und schon sind wir fertig. Das ist das Ergebnis. Teilaufgabe E. Hier sollen wir den Drehimpuls des Punktteilchens berechnen. Der ist definiert als m mal r kreuz p und m mal und r und v haben wir ja schon in Zylinderkoordinaten ausgedrückt. R sah so aus, v sah so aus. Und jetzt geht es nur noch darum, diese Kreuzprodukte hier auszuführen. Und wir haben ja in der Teilaufgabe C gesehen, wie die Kreuzprodukte in Zylinderbasis aussehen. Die Zylinderbasis bildet ein Rechtssystem, das heißt genau wie vorher bei der kartesischen Basis, wenn ich zum Beispiel Rho mit Phi multipliziere, bekomme ich als Kreuzprodukt Z. Also E Rho kreuz E Phi ist gleich EZ. Mache ich das hingegen umgedreht, E Phi kreuz E Rho, dann bekomme ich minus Z. Wenn ich zwei gleiche Basisvektoren aufeinander multipliziere, bekomme ich eine 0. Das heißt, welche Terme tragen bei? Lasst uns sie sammeln. So, also wir haben den Term E Rho kreuz E Phi. Das ist dieser hier. E Rho kreuz EZ, das ist der dritte Term, das ist dieser hier. Wir haben EZ kreuz E Rho, das ist der zweite Term. Und schließlich haben wir noch EZ kreuz E Phi, das ist der letzte Term. Alle anderen Terme fallen weg, weil da zwei gleiche Vektoren miteinander multipliziert werden. Also was bekommen wir? Benutzen wir diese Eigenschaft des Rechtssystems. E Rho kreuz E Phi ist zyklisch, das gibt also EZ. EZ kreuz E Rho ist ebenfalls zyklisch, gibt also plus E Phi. E Rho EZ ist antizyklisch, das gibt also minus E Phi. Und EZ, E Phi, das ist antizyklisch, das gibt also minus E Rho. Wir können noch die beiden E Phi Terme zusammenziehen und die Terme ordnen in der üblichen Reihenfolge Rho, Phi, Z und bekommen also das Ergebnis. Dieses hier. Das wäre die Aufgabe. Nochmal eine kleine Wiederholung. Die Zylinderkoordinaten sind orthonormal und sie bilden ein Rechtssystem. Und somit lassen sich Skalarprodukte und Kreuzprodukte sehr einfach ausrechnen. Man verwendet am besten diese Basisnotation statt Tupelnotation, wenn man in nicht-kartesischen Koordinaten arbeitet, aus dem Problem heraus, das wir vorher gesehen haben, weil zum Beispiel beim Ableiten eine Abhängigkeit von Koordinaten in einem Basisvektor häufig übersehen wird, wenn der Basisvektor nicht explizit dasteht. Ja, das wäre es mit der Aufgabe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.